Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und als Kind von Zeugen Jehovas groß geworden und habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich ja mit Menschen darüber sprechen möchte, die Ähnliches wie ich erlebt haben, ihre Erfahrungen damit erfahren möchte, wie sie sich heute fühlen oder ja, wie sie sich in der Kindheit gefühlt haben. Und in dieser Folge möchte ich über die Zeit danach sprechen, da mich eine Hörerin angeschrieben hat vor ja, ein paar Wochen, ob ich nicht mal eine Folge machen könnte, in der ich über die Zwischenwelt erzählen kann. Und sie meinte damit die Zeit, nachdem ich ausgestiegen bin und ja, wo man noch nicht so weiß, wo man hin soll innerlich und wie man sich da gefühlt hat und was da so in mir vorgegangen ist. Und das möchte ich gerne hiermit tun. Freue mich riesig, dass ich dieses Thema vorgeschlagen bekommen habe. Es ist ein sehr spannendes Thema, weil es eine ganz spannende Zeit für mich auch war. Und ja, da der Beginn war eines, kann ich das sagen, neuen Lebens für mich, auf jeden Fall. Und ja, muss vorab auch noch natürlich, wie in jeder anderen Folge auch sagen, dass alles, was ich erzähle, meine persönliche Meinung ist, so habe ich es erlebt in der Kindheit, das gilt nicht im Allgemeinen. Und dann fange ich einfach mal an. Ja, das war schon eine verrückte Zeit, wenn ich so zurückdenke, weil ich ja meinen Ausstieg in jugendlichen Jahren hatte oder als ich eine junge Frau war, zum Erwachsenenalter hin gehend. Und da ist man ja noch sehr ja, abenteuerlustig. Das sollte man sich eigentlich im ganzen Leben nicht nehmen lassen. Aber man macht sich einfach nicht viele Gedanken. Und ich habe mit dem Fehltritt, den ich ja damals gemacht habe mit 19, dass ich mit jemandem vor der Ehe Sex gehabt hatte, irgendwie natürlich einen Knick drin gehabt. Und habe intuitiv einfach losgelegt. Losgelegt in der Form, dass ich, auch weil ich über 18 war, gemacht habe, was ich wollte. Also ich habe, glaube ich, da so ein bisschen meine Pubertät auch nachgeholt. Obwohl ich, wenn ich ehrlich bin, ja auch schon vorher in den Jahren, als ich 16 und 17, 15 war, wie meine Mutter schon damals sehr gern gesagt hat, ein kleiner Rebell war und die Welt entdecken wollte und andere Dinge kennenlernen wollte und tolle Klassenkameraden hatte, die mit mir natürlich nachts, halb nachts, aber schon um die Häuser gezogen sind, was ihr meiner Mutter nicht so ja, gefallen hat. Aber ich habe da schon versucht, ein wenig über diese Grenze hinauszugehen. Und wie gesagt, als ich dann 19 war und diesen Fehltritt getan hatte, war ich ja schon nicht mehr in der Obhut meiner Eltern und habe dann relativ schnell das gemacht, was ich meinte im Inneren zu spüren. Und da ich ja eh jemand war, der gespürt hat, das ist nicht meins, schon als Kind gespürt habe, das ist nicht meins, bin ich dem gefolgt und habe dann angefangen, mich fürs Schauspielen intensiver zu interessieren, was ich ja als ganz, ganz junges Mädchen schon in der Grundschule, ich habe natürlich immer versucht zu eruieren, ist es wirklich mein Wunsch oder möchte ich da meine Psyche nur heilen? Heute würde ich das jedem empfehlen, einfach mal ein paar Schauspielklassen zu besuchen, egal ob man jetzt diesen Beruf erlernen möchte und damit sein Geld nachher verdienen möchte oder ob man jetzt ewig vor der Kamera oder auf der Bühne stehen möchte. Es bringt einen so weiter und öffnet so viele emotionale Tore in einem, die so wichtig und so toll sind zu entdecken. Und ja, ich habe halt versucht, um zu gucken, wollte ich das wirklich machen? Und ich erinnere mich, dass ich als junges Mädchen in der Grundschule vom Theater fasziniert war. Ich erinnere mich an mein erstes Theaterstück, was in die Schule kam, was dort aufgeführt worden ist vor uns Kindern in der Grundschule. So gut, wie als ob es vorgestern war. klarer blickt durch. Ich war einfach so hin und weg und war dann auch in der Theater-AG, hatte die Hauptrolle da. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, obwohl ich wusste, es ist nicht das, was ich machen dürfte, machen darf, weil Kunst als satanisch-dämonisch angesehen worden ist von meiner Mutter. Meinem Vater weiß ich jetzt gar nicht. Er verneint das ja ganz oft. Aber ich wusste von zu Hause aus, darf ich das nicht. Aber da war meine Liebe zum Schauspiel. Und in einer anderen Folge hatte ich ja auch schon erwähnt, dass es diesen Programmpunkt in der Versammlung gab, wo ich immer alles so, wie das passiert jetzt im Moment, spielen wollte. Diese Demonstration, wie man von Haus zu Haus geht. Also das hat immer in mir irgendwo geschlummert und gelebt. Und habe das damals lustigerweise auch mit dem Menschen, mit dem ich da das erste Mal Sex hatte, der hat mir dann die Schauspielwelt noch einmal geöffnet, weil er ja nebenbei mal Komparse war und ich da das erste Mal in meinem Leben Komparse sein konnte und dachte, wow, da ist ja noch etwas, was ich machen kann, also was man macht, obwohl man Zeuge Jehovas ist, Schauspiel, und ich will das, also neben dem Sex war es dann auch noch das Schauspielen, was mich auf einmal so getriggert hat. Und ich war für beides, nein, ich war fürs Schauspielen Feuer und Flamme auf einmal. Und habe dann wirklich, ohne groß zu überlegen, und das meine ich damit, als ich ihm gesagt habe, wenn man jung ist, dann macht man einfach, dass man ohne Grenzen, ich habe mich einfach auf der erstbesten Schauspielschule beworben in Frankfurt, habe vorgesprochen und wurde genommen. Heute sehe ich das ein bisschen anders und hätte mir mehr Zeit nehmen sollen für, wo will ich hin, noch mehr woanders vorsprechen, an den Staatlichen noch überall vorsprechen, etc., etc. Aber ich hatte so eine Angst vor dem abgelehnt werden und war einfach nur so, wow, und die haben mich genommen. Es war auf einer privaten Schule und ja, auf privaten Schulen wird man auch oft, denke ich, so genommen, weil man auch ein zahlender Kunde ist. Ich sage es jetzt mal so frei raus. Aber ich war einfach so, wow, ich werde genommen. Ich werde Schauspielerin. Und habe dann da angefangen, Schauspiel zu studieren. Und war so in meiner Welt. Und alles andere war vergessen und nie fast da gewesen. Es war aber natürlich da. Also das hat mich auch sehr oft eingeholt während des Spielens auf der Bühne. Und ich habe dann mit meiner Schauspielausbildung angefangen, Ballett zu trainieren, Ballett zu tanzen, weil das im Programm war, wegen der Haltung und der Präsenz auf der Bühne. Das war eine Musical- und Stage-School. Und ich war besessen vom Tanzen fast noch mehr, weil ich da etwas gespürt habe, was mich über die Jahre hinweg therapiert hat auch. Tanz war dann ein ständiger Begleiter und war essentiell für mich, weil ich da einfach mich spüren konnte auf eine ganz andere Art und Weise, die ich ja brauchte, auch um gesund zu werden. Ich bezeichne es jetzt einfach mal so. Das Schauspielen war für mich etwas schwer am Anfang, weil ich nicht so wusste, wohin. Und ich habe ja auch nie frei mich loslassen, entfalten können im Spielen, weil Spielen ja auch ja schon da, aber es war sehr begrenzt. Es war eher so ein Nebenbei für ein Kind, so habe ich es empfunden. Und es war auch noch ein anderes Thema, was ganz stark auf mich eingewirkt hat. Und das war die Belehrung von zu Hause, die gesagt hat, dass Kunst dämonisch ist, dass man da seine Seele abgibt, man seine Seele dem Satan verkauft. Und ich hatte viele Glaubenssätze in mir tragen, die mich im Schauspiel sehr schlimm behindert und blockiert haben. Und als ich dann nach 3-4 Jahren fertig war, und ich habe schon während des letzten Semesters angefangen, in Frankfurt auf der Bühne zu stehen. Also ich sage jetzt mal, war ich erfolgreich, und im Inneren habe ich so gekämpft und hat mich so zerstört, weil permanent in mir etwas geschrien hat, wenn du eine Hure spielst, bist du eine Hure. Und meine erste Rolle war in der Dreigroschenoper die Hure. Das musste ja so kommen. Wenn du eine Hexe spielst, bist du eine Hexe. Also ich konnte überhaupt nicht frei spielen auf der Bühne. Ich war blockiert, ich war gehemmt. Ich habe mit meinem inneren Dämon so gekämpft und habe dann angefangen, eine Psychoanalyse zu machen, weil ich wusste, ich muss das tun. Ich muss dieses alte Programm hinter mir lassen, um frei zu sein, um frei zu spielen, frei zu leben, um mich zu spüren. Und da hat dann alles angefangen. Das war Mitte 20, also von meinen 19 Jahren bis hin Mitte 20 habe ich schon viele, viele Höhen und Tiefen durchlebt in meinem emotionalen Haushalt, in meinem seelischen Haushalt, in meinem seelischen Leben. Und es waren schlimme Zeiten, die geprägt waren von Suizidgedanken, aber nicht den Schritt machen, sondern einfach Schalter, wo bist du? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht leben. Warum, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich? Was will ich? Was darf ich sein? Ich hatte fürchterliche Nervenschmerzen und bin einem Arzt unheimlich dankbar, den ich damals kennengelernt habe, der mich heute noch behandelt, der mir eigentlich da auch das Leben gerettet hat, weil ich wusste nicht, wie kann ich mit solchen Schmerzen, die mich wirklich auf den Boden gepresst haben, also ich bin in meinen schlimmsten Momenten auf den Boden gefallen und habe geschrien vor Schmerz, weil wie Blitze durch meinen Kopf gegangen, der Schmerz runter über die Nackenmuskulatur in den Rücken und ich wusste nicht, mir zu helfen und wollte aufgrund dessen schon nicht leben. Und es war eine Zeit, ja, und die mich einfach total, total hilflos hat da sitzen lassen in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Frankfurt unterm Dach, einer Dachgeschosswohnung, die ich mir damals, nein, ich mir, sondern sie wurde mir gegeben, weil ich total verzweifelt fast auf der Straße gelebt habe. Und da kam ein lieber netter Mann von einer Wohnungsbaugesellschaft dabei. Das ist eine andere Geschichte und es wäre eigentlich ein Stoff für eine andere Folge. Und genau, der hat mir diese Wohnung besorgt und ich saß da, Studentin, war ziemlich allein, weil meine ganze Familie nicht mehr Kontakt zu mir hatte. Meine Geschwister waren verstreut, meine Mutter wollte nicht mehr mit mir reden, mein Vater, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er auch nicht, weil ich glaube, da war er noch ziemlich fest bei den Zeugen Jehovas integriert. Und ich habe so meinen Alleingang gemacht und habe versucht, mir alles zu finanzieren. Und die Ausbildung hat viel Geld gekostet, die Wohnung hat Geld gekostet. Und ich habe mich da so durchgebissen. Also ich bin schon so ein Kämpfer, so eine Kämpfernatur. Aber trotzdem waren diese 6 Jahre ziemlich turbulent. Und manchmal weiß ich gar nicht, ich glaube, ich bin so durchgerauscht zwischen morgens studieren und abends arbeiten und habe dann natürlich auch ganz viel verdrängt, um nichts zu spüren. Und das hat nach dem Bewusstsein, eine Therapie anzufangen, hat bei mir einiges gerattert, was ich da in meiner Kindheit alles erfahren habe und wie man dann doch als Kind ziemlich manipuliert und entstellt wird in mentaler Ebene. Da ich, glaube ich, so wenig Zeit für mich mir genommen habe oder auch hatte, weil ich gearbeitet und so viel studiert habe, mich hatte das Studium vom Herzen her so eingenommen. Ich wollte eigentlich Tag und Nacht in dieser Schule sein, konnte zwar mit meinen Kommilitonen nichts anfangen, weil es für mich immer noch irgendwo betrachtet weltliche waren und ich ja immer noch gefremdet habe, in Anführungsstrichen. Also diese Menschen gehören nicht zu mir, nicht zu uns, das sind andere. War es manchmal nicht so leicht, mich in dieser Gruppe wiederzufinden. Aber von der Sache an sich wollte ich da ewig und ja, Tag und Nacht einfach bleiben. Aber natürlich habe ich gemerkt und ich wurde immer wieder an so kleine Grenzen gebracht. Und es hat eigentlich damals schon angefangen, wo ich gemerkt habe, ich habe totale Probleme, meinen Namen zu sagen und weiß überhaupt nicht, wer Dina ist und konnte diesen Namen auch wirklich schwer aussprechen. Und da fing es eigentlich an, dass ich, ja, dass mir bewusst geworden ist, ich muss mir meine Identität zurückholen. Das hat jahrelang angehalten und auch heute noch arbeite ich so an kleinen Baustellen im Inneren, wo ich merke, da ist das noch nicht ganz rund. Mir fehlen einfach diese Jahre in der Kindheit, diese Jahre in der Pubertät, besonders aber die ersten ein, zwei Jahre, wie schon Katharina Meredith in ihrer Folge oder in der Interviewfolge mit ihr, Folge 7 ist das, hört ihr euch das gerne nochmal an, wenn ihr es noch nicht getan habt, erklärt hat, dass halt dieses Ich überhaupt nicht gebildet ist bei Kindern, die halt in diese Gruppen hineingeboren werden, was wirklich schlimm ist für diese Menschen. Da ist einfach so viel verloren gegangen. Und auch ich habe mich da ziemlich lange sehr verloren in mir gefühlt. Das hat vielleicht auch der Grund, oder das war vielleicht auch der Grund, warum ich Schauspielen wollte, um in andere Rollen zu schlüpfen, um etwas anderes zu spüren, weil ich mich ja selber kaum so gespürt habe und es dann geliebt habe, irgendwie Emotionen zu zeigen für andere Rollen, für andere Menschen, für andere Charaktere. Da ist es mir dann leicht gefallen. Kunst war aber für mich schon immer etwas total Faszinierendes. Es hatte so eine ganz eigene Energie, eine ganz eigene spirituelle Energie, hinter der ich immer hergelächzt bin, als Kind schon. Und wenn wir mit der Schule ins Theater gegangen sind, das war für mich so wie eine andere Sphäre, eine andere Galaxie, die schon sehr weit weg für mich gefühlt entfernt war, aber so magisch anziehend. Und deswegen habe ich mich natürlich der Kunst dann verschrieben, obwohl ich nicht in Berlin gelebt habe zu der Zeit, sondern in Frankfurt, was mir immer sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist, weil Berlin ist schon eine einzigartige kulturelle und Kunststadt, die einfach seinesgleichen sucht und ich glaube nicht, dass man sie irgendwo wiederfindet. Also London ist schön, da gibt es auch andere Städte, aber Berlin ist einfach Berlin. Und das habe ich sehr vermisst, sehr, 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 sehr vermisst. Ja, und da stand ich dann kurz vor der Abschlussprüfung und hatte in meinem Gepäck Rollen in der Off-Szene in Frankfurt, in denen ich entweder eine Hure gespielt habe oder auf der Bühne regelrecht durchgefickt worden bin, im Stück, also für das Stück, im Stück und mit stummen Rollen im Gepäck und ich habe die Welt nicht verstanden, aber ich habe mein Innenleben angeguckt und zum Glück habe ich diese Fähigkeit, dass ich relativ gut reflektieren kann, was im Innen passiert und das sich im Außen halt widerspiegelt und dachte, hier stimmt irgendwas nicht, hier stimmt gewaltig was nicht. Da war nämlich einfach diese Angst in mir, auf der Bühne etwas Verbotenes zu tun, also diese Hure zu verkörpern, oder ja, das Sexuelle an sich. Und ich habe durchweg stumme Rollen bekommen. Aber nicht, weil das Komparsenrollen waren. Nein, es waren angelegte Rollen, die im Skript dann nichts zu sagen hatten. Es gibt ja wunderbare Stücke mit Rollen, die gar nichts sagen oder halt nicht viel sagen. Aber Fakt war einfach, ich habe im Außen das bekommen, was in mir gewirkt hat. Und ich hatte so hochgradig Angst, mich dahinzustellen, mich zu veräußern, zu sprechen vor Menschen, was so kontraher war zu meinem Beruf, den ich gewählt hatte, zum Schauspieler, Schauspielerin sein. Und ich glaube tief und fest, dass das aus der Zeit kommt, wo ich von Haus zu Haus gehen musste, mich dahinstellen, mich verkauft habe, um Menschen, ich nenne es jetzt wirklich so, verkauft habe, um Menschen Wachtum und Erwachet, Zeitschriften, den Wachtum und den Erwachet anzubieten. Und ich habe mich ja so unheimlich geschämt und habe überhaupt nicht reden wollen. Und ich bin ja, wie gesagt, ganz fest davon überzeugt, dass das daher kommt. Und ich habe dann gemerkt, ich kriege das nicht auf die Reihe, einfach frei und loszulassen und zu machen, weil ich immer mich wieder selber zurückhalte, weil ich weiß, ich darf das, 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 das nicht und das und das und das und das und das ist böse. Ich will nicht reden, ich will bloß nicht vor Menschen reden, aber auf der anderen Seite wollte ich auf der Bühne stehen und ich will auch Huren spielen oder Drogen konsumieren können oder mit Waffen hantieren auf der Bühne, ohne gleich ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich konnte diese neue Welt mit meiner alten Welt überhaupt nicht austauschen, so einfach. Und habe dann wirklich kurzerhand gesagt, ich muss eine Therapie machen, ich kriege das sonst nicht gebacken. Und auf der anderen Seite war natürlich auch wieder der Glaubenssatz vorhanden, man macht keine Therapie als Zeuge Jehovas. Das wurde mir so beigebracht, weil die wollen einem nur die Gedanken verdrehen. Und diesen Satz kennen mit Sicherheit andere ehemalige oder auch nicht ehemalige Zeugen Jehovas. Und der kam dann gleich gefolgt nach dem Gedanken, ich mache jetzt eine Therapie. Aber da ich spielen wollte und frei sein wollte, bin ich dann an die Klinik gegangen in Frankfurt. Ich glaube, das ist die psychosomatische oder es gibt irgendeine Klinik, in die ich gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Saß vor einer Psychologin, habe Rotz und Wasser geheult, nachdem ich den Satz ausgesprochen habe, ich bin ein Kind von Zeugen Jehovas. Und dann waren auf einmal alle Dämme gebrochen, weil ich mich in dem Moment voller Schande gefühlt habe, geschämt habe. Ich ein Gefühl, als ob ich misshandelt worden bin. Als ob irgendwas mit mir nicht stimmt. Da war ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich als Kind immer wusste, alle anderen zeigen mit den Finger auf uns Zeugen Jehovas und wie arm wir doch dran sind. Und also es war ein fürchterlich schambesetztes, als ob ich etwas Aussätziges wäre, etwas ganz Negatives, furchtbar Schlimmes. Also es ist ein sehr komisches Gefühl, was ich da lange in mir getragen habe. Ich habe da so geweint und es gab gar keinen Grund, würde ich heute sagen, weil du kannst nichts dafür. Ich konnte nichts dafür. Aber ich habe Rotz und Wasser geheult und die Dame hat mir dann sofort akut eine Psychoanalyse verschrieben und mich an, ich weiß gar nicht, mir eine Liste mitgegeben, wo ich mich melden sollte und ich habe dann durchtelefoniert. Heute würde ich es wieder anders machen, aber man wird ja weiser mit den Jahren. Das ist ja das Schönste am Alter werden, am älter werden. Und bin dann fast zu der Erstbesten gegangen und diese Frau war fast optisch wie meine Mutter. Und ich habe 3 Jahre lang dreimal pro Woche auf der Couch gelegen und habe mit meiner Mutter gesprochen. Und ich denke, es war mit Sicherheit ein Geschenk, dass sie so ähnlich war wie meine Mutter. Nichts passiert umsonst ist. Davon bin ich ganz fest überzeugt, weil ich mit meiner Mutter in der Hinsicht nie so einen Austausch hatte, habe, haben werde. Ich wünsche es mir. Aber diese Beziehung ist nicht gerade in meinem Leben die einfachste. Und es ist, wie es ist. Was die Zukunft bringt, nur Positives. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und da ja, lag ich, wie gesagt, 3 Mal pro Woche auf der Couch. War nach einer gewissen Zeit so apathisch. Bin wirklich durch die Gegend gelaufen mit verschleiertem Blick. Wusste mit mir nichts anzufangen. Absolut nichts. Und ich denke, mein ganzes System wurde einfach mal genommen, kaputt gemacht und ich wusste hinten und vorne nicht, was will ich hier eigentlich auf dieser Welt. Es war ein anderes, was will ich hier eigentlich, als die Jahre davor, wo ich ja alleine in dieser Wohnung saß und von den Zeugen Jehovas weg war, alleingelassen von meiner Familie, keine sozialen Kontakte hatte. Und ich muss wirklich zugeben, das ist der Tod auf Erden für Menschen, die aus solchen Gruppen aussteigen, weil sie geächtet werden und weil niemand da ist, der sie, an den sie sich, ich sage es mal, hängen können, ist nicht der richtige Ausdruck, der sie auffängt, wo sie sich anschließen können, wo sie einfach eine Normalität erleben und ein Hier- und Jetzt-Leben erleben, was sie brauchen in diesem Moment. Aber da kommt man auch nicht hin, weil man so bearbeitet ist, dass das alles schlecht ist, was die anderen machen und nur diese Gruppe diese Wahrheit hat oder die Gruppe richtig funktioniert und alles andere überhaupt nicht funktioniert oder überhaupt nicht wahr ist, schlecht ist. Und wie gesagt, das war ein anderes, nicht mehr leben wollen, nicht mehr existieren wollen, mit und während dieser Therapie als die Jahre davor. Ich bin wirklich wie apathisch jahrelang durch diese Welt gelaufen und habe dann die Kurve gekriegt, ein bisschen irgendwie, weil ich mit meinem damaligen Freund dann, der hat mich mit nach New York genommen, der hat mir die Welt gezeigt und das war einfach für mich, die so in einem ganz kleinen Rahmen groß geworden ist und die Welten aus diesem Rahmen gesehen hat und kannte und nicht über diesen Rahmen hinaus gesehen hat in ihrem Leben. Oh, das war für mich wie der Himmel auf Erden. Das war unvorstellbar. Das war überhaupt nicht realistisch für mich. Und ich bin dann über die Brooklyn Bridge damals gelaufen und habe dann die Watchtower Bible and Tract Society dort gesehen und diese Mauern und diesen Wachturm, der prägnant ist für diese Organisation und auch auf den Zeitschriften beziehungsweise auf dem Wachturm vorne abgebildet ist. Und bin dann nach Brooklyn gelaufen und ohne dass ich es gewahr war, weil diesen Tower habe ich erst später bemerkt, habe ich es intuitiv gespürt, ich bin in einem Nest von Zeugen Jehovas, weil ich diese Menschen, wie sie gekleidet waren und diese Energie von denen, das kannte ich ja 20 Jahre. Und ich habe mich verfolgt auf einmal gefühlt und hatte fast, ich möchte echt behaupten, dass ich eine Erleuchtung hatte. Und auf einmal kam es in mir hoch wie, das ist der größte Dreck. Das ist der größte Dreck hier. Aber ich weiß gar nicht, woher dieses Gefühl kam. Ich habe mich einfach in den Straßen von Brooklyn bewegt, bin da spazieren gegangen. Und das war ja, also Brooklyn ist ja ein wunderschöner Teil von New York. Aber um mich herum waren Menschen, und das waren ganz viele Zeugen Jehovas auf den Straßen unterwegs. Natürlich, weil da der Hauptsitz der Zeugen Jehovas damals, mittlerweile ist er woanders, war. Und ich habe einfach ein Meer an komischen Energien und Gefühlen in mir auf einmal getragen, die mich beängstigt haben, die mich ja zu diesem Gedanken oder zu diesem Impuls gebracht haben. Das ist ja Dreck, hier stimmt was nicht, hier ist irgendwas ganz Hässliches, ganz furchtbar Beklemmendes. Und ich bin dann nach Berlin geflogen, zu meiner Therapeutin gegangen und habe gesagt, ich bin fertig mit meiner Therapie. Ich bin geheilt. Ich brauche das nicht mehr. Und sie sagt zu mir im gleichen Atemzug, ach, das passt ja. Die Krankenkasse zahlt ja eh nicht weiter. Und ich dachte, ja, ich bin durch mit dem Thema. Ich war aber nicht durch mit dem Thema. Noch lange nicht. Das waren ja die ersten 3 Jahre. Die ersten 3 Jahre von einer Reise, die 20 Jahre fast gedauert hat. Und ich habe letztens mit einer Aussteigerin gesprochen, die noch sehr jung ist. Und ich sage es einfach, oder ich habe es ihr auch gesagt, ich glaube, dass das hier zutrifft, dieser Satz. wenn man sagt, Zeit heilt die Wunden. Bei mir hat das 20 Jahre gebraucht, um 20 Jahre Zeugen Jehovas Dasein zu beheben. Es wird zwar immer ein Teil in meinem Leben sein, aber ich glaube, je mehr die Zeit vergeht, je mehr ich das Leben lebe, erlebe und genieße und mich in der Normalität bewege, desto mehr wird dieses alte Ich verschwinden können. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, das ist das, was ich anderen mitgeben kann, die ausgestiegen sind. Leben, leben, leben. Scheitern, Ängste überwinden, den Ängsten entgegengehen und einfach leben. Auch wenn es so einfach klingt und es nicht oft einfach ist. Und sich helfen lassen von außen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig und darüber reden. Und ich habe in diesen restlichen oder den Jahren, nachdem ich Therapie gemacht habe, immer irgendwas getan, immer irgendeine Form von Hilfe oder Heilung gesucht und auch einfach in Angriff genommen. Ich habe Kinesiologie ausprobiert, ich war bei einer Heilerin, bei einer Schamanin, weil ich dann schon ins Spirituelle gegangen bin oft, mit meinen Interessen auch und schon die Welt auch spirituell begreife. Habe eine Therapie angefangen gehabt, auch vor ein paar Jahren wieder mit einer Therapeutin, die sich auf Sektenopfer spezialisiert hat und auch eine ehemalige Zeugin Jehovas ist. Und ich habe daraus wirklich am meisten gezehrt und ich habe so vieles ausprobiert. Ich habe wirklich so vieles ausprobiert. Und ja, bin total stolz auf mich. Kann es nur jedem empfehlen, machen, machen, machen. Aber auch bei mir gab es in den letzten Jahren oft diese schwarzen Löcher, in die ich dann gefallen bin, die ich aus der Zeit vor meinem Schauspielstudium kannte, wo nichts mehr ging und wo ich einfach nur dachte, Boden macht dich auf, ich will versinken. Das hatte ich wirklich noch relativ 10 Jahre bestimmt, ja, gegeben. Die gibt es nicht mehr. Ich habe aber dagegen auch nichts eingenommen oder so. Man wollte mir auch oft die Antidepressiva nahelegen. Ich habe aber immer gesagt, ich möchte nichts einnehmen. Deswegen, also das war meine Entscheidung. Aber ich bin auch so ein zäher Typ und beiß mich dann durch und kann mit Schmerzen relativ gut umgehen oder gehe durch den Schmerz. Also ich möchte nicht jemanden jetzt empfehlen, was er zu tun hat oder behaupten, das und das soll er tun. Ich kann nur erzählen, so habe ich das gemacht, aber weil ich der Typ für so und so Handhabungen bin. Also jedem bitte das so und jeder bitte das so, womit er am besten und am sichersten und am angenehmsten fährt. Und mit den Worten, dass man dieses Kopfkino, was man da in sich trägt, hinter sich lassen darf und kann und in eine Zwischenwelt abtaucht und in einer anderen auftaucht, für die es sich so lohnt, dahin durchzugehen, durch diese Zwischenwelt, beende ich diese Folge meines Podcasts. Ich sag vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Es ist ja für mich, also es gibt bestimmt, ach ja klar, es gibt unendlich viel noch zu erzählen von meiner Seite aus, aber ich habe diese Geschichten so oft erzählt in den letzten 20 Jahren, weil ich seitdem ich da rausgegangen bin, immer ganz frei und offen darüber erzählt habe. Und es fühlt sich so an, als ob ich das alles schon rausgeredet habe und dabei, ja, natürlich hier in diesem Podcast vielleicht noch gar nicht so viel, aber es wäre eine interessante Folge, wenn jemand mich mal interviewen würde. Weil aus mir heraus so zu erzählen, ja, wie gesagt, es fühlt sich so an, als ob alles schon rauserzählt worden ist. Und vielleicht wird es mal zu dieser Folge kommen. Wer weiß. Ich kann nur so viel verraten, dass ich ganz tolle Interviewpartner habe für die nächsten Folgen. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich weiß nur oder ich kann nur sagen, Es gibt Menschen da draußen, die sich so toll für Kinder einsetzen, denen so etwas passiert ist. Und ich bin auf solche Menschen gestoßen und freue mich, dass ich sie hier vors Mikrofon bekomme. Ja, mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Die Folgen werden in den nächsten Monaten kommen. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich, ja, wenn du das nächste Mal die neue Podcast-Folge dir anhörst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.